NDR Kultur. Das Gespräch.
Die Insel des Todes wird sie auch genannt, Shark Island, Haifischinsel. Eine Halbinsel bei Lüderitz, einer kleinen Stadt im Süden Namibias, dem früheren Deutsch-Südwestafrika. Insel des Todes, weil hier eines der ersten Konzentrationslager der Geschichte war, errichtet von den deutschen Kolonialherren Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Deutschen haben damals in ihrer Kolonie Deutsch-Südwestafrika gegen die beiden Volksgruppen der Herero und der Nama gekämpft. Sie haben sie verfolgt, sie haben sie getötet. Das gilt als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Und auch wenn das lange her zu sein scheint, die Erinnerung daran ist lebendig. Eine Versöhnung hat bisher nicht stattgefunden. Warum eigentlich nicht? Wir sprechen mit Harald Hecht, dem Vorsitzenden des Forums der Vereinigung deutschsprachiger Namibia. Ich heiße Richard Klug, ich bin Auslandskorrespondent, berichte für die ARD aus dem südlichen Afrika. Herr Hecht, zunächst einmal, die Kolonialmacht Deutschland, das Deutsche Kaiserreich, wurde 1915 besiegt. Das ist jetzt lange her. Warum gibt es immer noch so viele deutschsprachige Namibier?
Da gibt es natürlich ein paar Gründe. Das eine ist, dass wir sehr viele Nachfahren der Siedler haben aus der deutschen Kolonialzeit, die bis heute hier in Namibia leben. Ich gehöre zum Beispiel väterlicherseits, bin ich jetzt in der vierten Generation der Familie Hecht, die hier im Lande lebt. Mein Enkel ist mittlerweile in der sechsten Generation. Und dann hat es natürlich auch immer wieder Zuwanderwellen gegeben aus Deutschland, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sicherlich relativ disillusioniert war in Deutschland und sich Richtung Amerika orientiert hat, aber auch natürlich Richtung Deutsch-Südwestafrika, weil man da die deutsche Sprache und deutsche Kultur und die deutsche Tradition eigentlich bis zum heutigen Tage immer noch hat erhalten können. Und das spricht auch für Namibia.
Wenn es nicht zu persönlich ist, woher kamen denn Ihre Vorfahren damals und warum sind Sie hingegangen?
Ja, also mein Urgroßvater väterlicherseits von der einen Seite war Teil der deutschen Schutztruppe und hat sich dann danach eine Farm erworben. Mütterlicherseits gibt's die von Finkenstein-Familie, die ist 1927 eingewandert, also nach der Kolonialzeit. Und da feiern wir in 3 Jahren zum Beispiel 100 Jahre von Finkenstein in Namibia.
Es ging viel um Land damals. Da waren also die beiden Volksgruppen der Herero und der Nama, beide Rinderzüchter. Um Rinder zu halten, braucht man Land und das wurde beiden Volksgruppen immer mehr von den Deutschen damals streitig gemacht. Dann erhoben sich 1904 zuerst die Herero, dann auch die Nama. Wie genau sah denn dieser Aufstand aus?
Natürlich war es damals ein offener Krieg, sage ich mal, und es ging um Land und es ging um Rinder und es ging um Macht, wie es halt in diesen Kolonien überall war. Es ging einfach, der Stärkere gewinnt und der Stärkere setzt sich durch. Das waren ja damals die brutalen politischen Realitäten.
Es kam also damals verstärkt zu kämpfen. Schließlich wurde aus Berlin der Generalleutnant Lothar von Trotha entsandt und der erließ einen Befehl. Ein viel zitierter Befehl, dort heißt es: Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Das Volk der Herero muss das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Groot-Rohr, damit meinte er wohl Kanonen, große Rohre, dazu zwingen, innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh, erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero, der große General des mächtigen deutschen Kaisers. Wenn Sie mal mit Ihren Großvater, mit Ihrem Vater, mit anderen Verwandten, anderen deutschsprachigen Namibiern darüber gesprochen haben. Haben Sie da jemals davon gehört, wie das damals aufgenommen wurde von den Deutschen in Deutsch-Südwestafrika? Kannte jeder Deutsche in Deutsch-Südafrika damals den Befehl?
Das ist eine gute Frage. Das ist ja jetzt auch schon immerhin 120 Jahre her und es gibt kaum noch, ich bin da jetzt auch schon zu jung, also mein Vater hätte da vielleicht noch einen Beitrag zu machen können, weil er mit seinem Großvater noch dieses Thema besprochen hat. Den habe ich leider nie kennengelernt, den Urgroßvater. Ich denke, was allgemein bekannt ist, dass es da ganz viele Todesopfer gegeben hat und das muss aufgrund eines Befehls oder aufgrund einer Anordnung, ob die nun so war oder falsch verstanden wurde, aber es muss da ja irgendwann eine Anordnung von höherer Autorität gegeben haben. Ich denke, das kann man gar nicht bezweifeln und will man sicherlich auch gar nicht bestreiten. Was, denke ich, auch ganz wichtig ist, ist, dass ich noch mit Nachfahren aus der Kolonialzeit, älteren Herren gesprochen habe, die mir bestätigt haben, dass ihre Großeltern oder Urgroßeltern damals Farmen von der damaligen Kolonialregierung zu ganz günstigen Bedingungen gekauft haben. Das ist ja auch ein Riesenthema. Sind denn diese Farmen alle ja laut marktüblichen Konditionen verkauft worden oder hat man die nur verteilt an die Deutschsprachigen? Also den Herero abgenommen und den Name abgenommen und die verteilt an die deutschen Siedler. Ich denke, da hat beides stattgefunden. Es gibt aber auch nachweislich Kaufverträge zwischen Maharero zum Beispiel und bekannten Familien in Namibia, bekannten Kaufhäusern, wo dann gewisse Schulden verrechnet wurden. Also da gab es, denke ich, eine Mischung von verschiedenen Sachen, wie man dann käuflich das Land erworben hat. Ob dieser Befehl damals allgemein bekannt war, das ist sehr schwer für mich zu beurteilen. Aber die Konsequenzen, denke ich, sind allgemein bekannt.
Von den Herero heute heißt es, von ihren damals 80.000 Angehörigen hätten nur 15.000 überlebt. Von 20.000 Nama, sagen die Nama, nur 10.000. Die Herero behaupten, sie würden heute über 1,2 Millionen Menschen zählen, statt der tatsächlich heute 250.000, wenn es den Völkermord nicht gegeben hätte. 1915 hatten ja die britischen und die südafrikanischen Sieger die Kontrolle über das riesige Gebiet übernommen. Sehen Sie das auch so wie die Nachfahren der Herero und der Nama, dass die beiden Volksgruppen heute eigentlich deutlich mehr Einfluss haben würden, wenn es den Völkermord nicht gegeben hätte?
Das ist eindeutig so und das ist auch immer eins der Hauptargumente, das in unseren Diskussionen mit Nachfahren des Genozids aufkommt. Das ist immer nur eine Frage der Zeit, bis dieses Argument aufkommt. Da ist andererseits auch natürlich ganz viel Frustration und Verzweiflung, weil sie zahlenmäßig dezimiert wurden und heutzutage würden sie viel stärker dastehen und hätten eine ganz andere politische Einflussnahme. Es macht sich aber in Namibia auch leider wieder etwas mehr Ethnizität breit. Die SWAPO, die ja seit 1990 regiert, wird immer noch zunehmend wieder als Ovambo-Partei, also des stärksten Volksstammes, gesehen. Und die Namas haben eine eigene Partei gegründet, die Landless People's Movement. Und wir haben eine Ethnizität, die sich breit macht. Und man hat aus Herero und Nama Sicht der Nachfahren hat man eine durchaus kritische Begutachtung der namibischen Regierung, weil man meint, dass das Geld, das dann aus Deutschland fließen würde, nicht in die Opfergemeinschaften investiert werden würde, sondern in die sogenannten 4O-Regionen. Das ist die Ohangwena, Omosati, das sind vier Regionen oben im Ovamboland, dass da das Geld mehrheitlich reinfließen würde. Es ist auch ein großer Streitpunkt in Namibia generell, dass ganz viel Entwicklungshilfe nur in den sogenannten Norden von Namibia fließt und der arme Süden keinen Teil dieses Entwicklungskuchens abbekommt. Es ist aber unbestritten, dass natürlich die Namas und Hereros heutzutage stärker dastehen würden, wenn man sie damals nicht so dezimiert hätte. Das ist sicherlich eine Tatsache.
Sie haben die SWAPO genannt, also die frühere Befreiungsbewegung gegen Südafrika, dass das Land ja dann seit 1915 regierte, respektive als Mandatsgebiet hatte. Ab 1948 galt auch im dann Südwestafrika genannten Land die Apartheid, also die Rassentrennungspolitik des benachbarten Südafrika. Erst 1990 wurde Namibia unabhängig. Das ist jetzt 34 Jahre her. Da hätte man doch jede Menge Zeit gehabt. Warum haben wir bis heute keine geglückte Aussöhnung zwischen Deutschland und Namibia?
Auch eine durchaus berechtigte Frage. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass erst 2006 der Antrag gestellt wurde in der namibischen Nationalversammlung. 2006, das ist jetzt 18 Jahre her, ist das richtig? Genau. Wo der damalige Herero Paramount Chief Koaima Reroako halt diesen Antrag gestellt hat, dass Deutschland sich entschuldigen möge und Reparationen zahlen möge für diesen Genozid, Völkermord, der damals stattgefunden hat. Und das wurde auch aus deutscher Sicht erstmal zurückgewiesen. Aber seit 2014 gibt es nun diese Verhandlungsbereitschaft und es gibt zwei Delegationen, bestehend aus Vertretern der namibischen Regierung und der Opfergruppen auch, teilweise mit eingeschlossen und Vertretern der deutschen Regierung. Und im Jahre 2021 hatten wir, glaube ich, das war im Mai, Ende Mai 2021, zum ersten Mal ein Ergebnis. Und zwar dieses sogenannte Versöhnungsabkommen oder die Joint Declaration, wie es im Englischen genannt wird. Jetzt haben wir ein Ergebnis und gehen jetzt seitdem in die Verlängerung und sind wahrscheinlich schon immer noch nicht im Elfmeterschießen und kommen nicht zu einer endgültigen Entscheidung. Und viele haben an diesem Spiel nicht teilgenommen, weil sie gesagt haben, unter diesen Bedingungen machen sie nicht mit und haben halt den juristischen Weg gewählt, unter anderem in New York. Um Ihre Frage zu beantworten, warum hat das so lange gedauert? Ja, solche Sachen dauern sicherlich inhärent sehr lange. Bloß seit 3,5 Jahren haben wir kaum noch Bewegung. Seit Ende Mai 2021 stockt eigentlich der ganze Prozess.
Sie haben diese gemeinsame Erklärung gerade genannt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war ja erst vor kurzem in Namibia zur Beerdigung des verstorbenen Staatspräsidenten Hage Geingob. Wir sind dem Weg der Versöhnung verpflichtet, hat der Bundespräsident gesagt. Sie haben auch erwähnt, 2021 hätte diese Erklärung schon mal unterschrieben werden sollen. Doch dann kam es nicht zur Unterzeichnung. Vertreter der NAMA und der Herero hatten gegen die gemeinsame Erklärung protestiert. Sie seien nicht genug in die Verhandlungen eingebunden gewesen. Was glauben Sie, worum geht es den Herero und den NAMA eigentlich heute? Geht es um mehr Geld? Geht es um die Aufarbeitung der Geschichte? Geht es um Mitsprache bei eventuell weiteren Verhandlungen? Wollen Sie das Land zurück, das Ihnen vor über 120 Jahren geraubt wurde?
Das ist natürlich ein hochsensibles und komplexes Thema. Und wir haben uns als Forum deutschsprachiger Namibia, wir sind im April 21 gegründet worden, Ende Mai kam halt das Versöhnungsabkommen im Entwurf raus, haben uns natürlich gleich dieser Aufgabe angenommen. Und viele meinten, wir wären auch eine Antwort auf dieses Versöhnungsabkommen. Aber wir hatten eine ganz andere Entstehungsgeschichte, aber dazu an anderer Stelle mal mehr. Wir haben uns aber gleich dieses Thema aufgenommen und haben mit den verschiedensten Positionen zu diesem Versöhnungsabkommen haben wir Kontakt aufgenommen. Also die Befürworter, die auch Teil waren des sogenannten Technical Committees von Namibia, die direkt mit Deutschland verhandelt haben, NAMA-sprachig, Herero-sprachig, unter anderem auch Vertreter ihrer Völkergruppen. Und wir haben aber auch ganz bewusst mit den Gegnern dieses Abkommens haben wir auch Gespräche geführt. Ich erinnere mich, da gab es ein Gespräch an einem Samstagnachmittag in meiner Firma und dann hat man uns nach 3 Stunden gesagt, wenn ihr unseren Standpunkt nicht vertretet und uns unterstützt in der Ablehnung dieses Versöhnungsabkommens, dann brauchen wir gar nicht nochmal miteinander reden. Inzwischen reden wir noch miteinander. Also ich denke, das ist ein ganz langer Prozess, den wir hier durchlaufen haben. Es ist mir immer persönlich noch nicht ganz klar, geht es hier um die Definition? Man beansprucht Reparation anstatt Wiedergutmachung. Geht es um die Entschuldigung? Dazu ist ja Bundespräsident Steinmeier bereit, war ja schon quasi im Abflug nach Namibia und ist dann 3 Tage vorher gestoppt worden, wo man gesagt hat, wir sind hier noch nicht so weit. Das war alles im Juni 21. Geht es um das liebe Geld? Wir haben schon in intensiveren Diskussionen zu fortgeschrittener Stunde die Kommentare gehört, legt das Doppelte drauf oder das Dreifache, macht aus den 1,1 Milliarden Euro 3,3 Milliarden Euro und wir brauchen uns nicht mehr über Definitionen streiten. Auf der anderen Seite wird immer gesagt, dass wenn alle Vertreter der Opfergemeinschaften eingebunden gewesen wären von Anfang an und man hätte ihren Vertretern der Gemeinschaft dann gesagt, da ist nicht mehr bei rausgekommen als diese 1,1 Milliarden, dann würden die Opfergemeinschaften das auch so akzeptieren. Der Kampf um die Unabhängigkeit in Namibia ist ein Großteil der Namibia ein Kampf um das Land. Das Land ist ein gewisser Mythos und das muss man verstehen und sicherlich auch respektieren. Land ist für viele Leute der Türöffner zu Wohlstand und zu einem besseren Leben. Das hat auch viel mit der Historie zu tun, weil viele schwarze Mitbürger von mir in Namibia ja vertrieben wurden. Ich denke nur an Katatura damals, Anfang der 60er Jahre. Land bedeutet nicht automatisch ein Reichtum, aber ich kann von meinem Land nicht vertrieben werden. Wenn ich da in Armut lebe, lebe ich da in Freiheit. Und das zweite Argument ist, und das ist auch ein Klischee aus meiner Sicht, dass der Wohlstand der Deutschsprachigen und der Weißen in Namibia ausschließlich auf Land beruht. Das kommt alles aus dieser Landentnahme von damals. Und man muss auch da die Statistiken mal differenzieren. Es gibt heutzutage noch viele Farmen im deutschsprachigen Besitz, aber sehr viele sind erst nach dem Abzug der Deutschen zur südafrikanischen Zeit auch erworben worden. Es gab auch in der Apartheidszeit minder bemittelte Weiße aus Südafrika, die man bewusst in Namibia angesiedelt hat und die ganz billig an Land gekommen sind. Also das ist ein hochkomplexes und emotionales Thema, wo ich nicht weiß, wie die Lösung aussieht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich immer das Argument, dass wir Ende 78 die UNO-Resolution 435 verabschiedet haben und dass das der Fahrplan war für die Unabhängigkeit von Namibia, die ja 1990 erfolgt ist. Zurzeit gibt es nur einen Fahrplan und das ist die sogenannte Joint Declaration oder das Versöhnungsabkommen. Und ich wie sagt man in the absence, also in Abwesenheit von anderen Lösungsvorschlägen. Und das ist auch etwas, was ich vermisse. Es gibt sehr viel Kritik an dem Versöhnungsabkommen, aber es gibt wenig konstruktive Alternativvorschläge. Wenn wir diese nicht haben, müssen wir uns an diese Joint Declaration halten, als Basis, als erstes Ergebnis und schauen, was wir daraus machen.
In wenigen Wochen, Mitte April, wird ein Gedenkstein in der Stadt Lüderitz, das ist ganz im Süden Namibias, wieder errichtet werden, der letztes Jahr schon einmal errichtet worden war und der dann zusammengestürzt ist. Ich war damals, April 2023, bei der Einweihung dieses Gedenksteins dabei. Das war für mich sehr berührend, auch sehr emotional. Und ich habe damals mit Sima Leipert-Huyemann gesprochen, einer Nama. Sie und ich haben aber auch über ganz Persönliches gesprochen. Zum Beispiel über ihre Urgroßmutter, die in dem Konzentrationslager auf der Haifischinsel interniert war, wie auch andere Familienangehörige. Sie hat mir die Haftbedingungen auf der Todesinsel geschildert. Von drei Seiten vom Atlantik umgeben, die vierte Seite, der Zugang zu der Stadt Lüderitz, von deutschen Soldaten abgeriegelt. Keine Stacheldrahtzäune, keine hohen Mauern, keine Wachtürme, so wie später dann bei den Konzentrationslagern während der NS-Zeit. Die waren auch nicht notwendig, denn das Wasser des Atlantischen Ozeans bildete die Mauer. Und in diesem Wasser wimmelte es von Haien. Wer hier von den Internierten ins Wasser geriet, wurde sofort von diesen Haien zerrissen. Sima Leipert-Huyemann hat mir auch erzählt, dass ihre Urgroßmutter die Haut und die Haare von den Schädeln ihrer verstorbenen Verwandten kratzen musste. Diese Schädel wurden dann nach Deutschland geschickt, wo selbsternannte Rassekundler diese Schädel vermessen haben und damit den Beweis antreten wollten, dass die Herero und die Nama keine Menschen sind, sondern Tiere. So, und dann stand ich da, habe die Gedenksteine für die deutschen Soldaten gesehen, die während der Jahre des Aufstands gestorben waren, habe den mächtigen Gedenkstein gesehen, der an diesem Tag für die Herero und Nama enthüllt wurde. Ich habe aber auch den Campingplatz gesehen, der auf der Haifischinsel existiert und dachte mir, muss das denn sein? Ein Campingplatz auf diesem Gelände mit den mächtigen Steinen, das doch eigentlich nur eine Gedenkstätte sein sollte. Es waren einige deutsche Vertreter da, zum Beispiel von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Deutsche Botschaftsvertreter habe ich keine gesehen und meines Wissens auch keine Vertreter der deutschsprachigen Namibia. Waren wirklich keine da? Und wenn nicht, warum nicht?
Uns ist die Versöhnung, das hatte ich jetzt schon mehrmals gesagt, liegt uns wirklich stark am Herzen. Bloß wie wir die umsetzen, da gab es noch nicht immer Einigung im Forum. Und wir haben dieses Thema wirklich ganz breit diskutiert. Also, ich erinnere mich genau an diese Gedenkfeier im letzten Jahr im April. Und ich weiß auch, dass Vertreter der ARD da waren, das hat man mir gesagt. Wir im Forum waren drauf und dran, eine Delegation dahin zu schicken. Dann bekamen wir eine Einladung von Frau Sima Löper, die ging an meinen Kollegen von Wietersheim nach Swakopmund und da hat sie uns um eine finanzielle Spende gebeten. Und dann am Ende des Briefs so ungefähr, ja, ihr seid auch herzlich willkommen an dieser Trauerfeier teilzunehmen. Und da waren wir uns nicht so ganz einig, wie wir das anpacken. Und dann gab es ein Streitgespräch und wir haben uns letztlich dafür entschieden, nicht dorthin zu fahren. Es gab dann eine weitere Einladung zu einem anderen Genozidtreffen vor der Christuskirche, vor dem Denkmal. Und da haben wir auch nicht offiziell als Forum teilgenommen, weil wir dann inzwischen gemerkt haben, dass verschiedene Gruppen, und das muss man auch mal festhalten, unter den Nama und Herero gibt es auch alles andere als Einigkeit. Sie sprechen nicht mit einer Stimme. Dass wir dann möglicherweise instrumentalisiert werden, wenn wir in Windhoek an der Feier teilnehmen und nicht in Lüderitz. Wir haben in Windhoek, bin ich hin, in meiner privaten Kapazität und es war noch ein weiteres Mitglied des Forums auch anwesend. Wir haben damals den Grundsatz verfasst und der ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir müssen möglichst bald nicht mehr von Nama- und Herero-sprachigen Opfern sprechen, sondern von namibischen Opfern. Und wenn es einen Gedenktag gibt oder einen nationalen Genozidfeiertag, einen nationalen, der ja im Gespräch ist, dann werden wir daran teilnehmen und dann werden wir auch einen Kranz niederlegen als teilweise Nachfahren der deutschen Siedler. Da gibt es für uns gar keinen Zweifel. Dieser Verantwortung stellen wir uns. Nochmal zu dem Thema Haifischinsel und dem Campingplatz. Das war auch, hat auch für eine große Diskussion gesorgt Ende 2021. Und ich erinnere mich, dass wir im Dezember 2021 eine Pressemitteilung rausgeschickt haben. Also eins unserer Zielsetzungen des Forums ist immer, dass wir unsere Standpunkte zu aktuellen namibischen Themen in Form einer Pressemitteilung verlauten lassen. Also wir haben zum Beispiel uns auch zu dem Thema gemeinsame Erklärung haben wir ein Positionspapier und im Rahmen einer Pressemitteilung rausgegeben. Auch damals zu dem Thema Haifischinsel, das Anfang Dezember 21 im Gespräch war, haben wir uns geäußert und haben gesagt, das geht gar nicht, dass man diesen Schandfleck unserer Geschichte, dass man da weiterhin kommerzielle Aktivitäten, so haben wir uns, glaube ich, ausgedrückt, dass die da nach wie vor stattfinden, und haben gesagt, wäre es nicht an der Zeit, die Haifischinsel umzufunktionieren in eine würdige Gedenkstätte mit einem Memorial Site. Man könnte auch anschließend oder vorher in der Felsenkirche in Lüderitz an einem gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen. Ist es nicht an der Zeit, diese kommerzielle Funktion der Haifischinsel abzuschaffen?
Ein weiterer Aspekt ist, dass in deutschen Museen und Universitäten, auch in der Schweiz und in Österreich, immer noch knapp 19.000 Objekte aus der Kolonialzeit lagern. Das ist, finde ich, eine immense Zahl, vor allem wenn man es mit den lediglich 1.600 Objekten vergleicht, die im namibischen Nationalmuseum zu finden sind. Das sind zum Beispiel Kleidungsstücke, Kunstgegenstände, rituelle Gegenstände. Es sind aber auch hunderte von Schädeln dabei, die Anfang des 20. Jahrhunderts in das Deutsche Kaiserreich gebracht wurden, um, wie bereits erwähnt, dort zu vermessen und damit die absurde These zu belegen, dass die Herero und die Nama gar keine Menschen sind, sondern Tiere. 19.000 Objekte, nur eine Handvoll ist bisher zurückgegeben worden. Ist die Frage der Rückgabe von Objekten an Namibia für Sie ein Thema?
Selbstverständlich muss die Rückgabe dieser Objekte nach Namibia erfolgen. Und ich denke, das müsste auch Teil der endgültigen Unterzeichnung des Versöhnungsabkommens. Zurzeit ist es ja nur paraffiert und muss noch von der namibischen Nationalversammlung verabschiedet werden. Aber bei der endgültigen Umsetzung müsste es auch einen Fahrplan geben, wo man sagt, wann werden diese Schädel, wann und wie werden die zurückgegeben. Da sind gewisse Zeremonien einzuhalten, gewisse Feierlichkeiten, gewisses Ritual muss da respektiert werden und eingehalten werden. Und das sollte nur eine Frage der Zeit sein, dass diese Schädel alle wieder retourniert werden nach Namibia.
Was ist denn Ihre ganz persönliche Meinung? Wie wird es jetzt weitergehen? Werden jetzt noch weitere zähe Jahre folgen, in denen nicht so recht vorangeht? Wird es so bleiben, wie es ist, oder gibt es Fortschritt? Was ist Ihre Einschätzung?
Ich hoffe, dass es doch noch zu einer Einigung kommt, weil letztlich ist es auch im Interesse der deutschsprachigen Namibia, weil im Versöhnungsabkommen sind 50 Millionen Euro auch vorgesehen für Versöhnungsmaßnahmen, und die sind natürlich auf Eis gelegt, solange das ganze Ding in der Luft hängt. Und natürlich gibt es dann auch immer wieder schon mal das eine oder andere negative Sentiment den deutschsprachigen Namibiern gegenüber. Wir wurden zum Beispiel schon mal vor 3 Jahren angesprochen, ja, sprecht doch bitte mit eurer deutschen Regierung in Berlin, dass sie die Konditionen verbessern. Da mussten wir erst mal klarstellen, dass wir genauso Namibier sind wie alle anderen auch. Ich persönlich denke, es muss jetzt zu einem Entscheid kommen, bloß wie bekommen wir den hin. Es gibt Bemühungen aus Deutschland, ich bin kontaktiert worden, ich kann da noch nichts zu sagen, dass man versucht, die Befürworter dieser Joint Declaration, also aus namibischer Seite und natürlich die deutsche Verhandlungsdelegation und die stärksten Gegner dieses Versöhnungsabkommens, und die sind relativ bekannt, dass man versucht, die in einem sogenannten Safe Space um einen Tisch zu bekommen. Weil eins ist für mich ganz klar, es kann nur auf dem Verhandlungswege oder auf dem endgültigen Verhandlungswege, nennen wir das mal so, zu einer Einigung kommen und dann letztlich zu einer Umsetzung. Es gab auch vor der Unabhängigkeit in Namibia 1990 immer wieder Stolpersteine, dass man aus südafrikanischer Sicht gesagt hat, die kubanischen Truppen müssen erst Angola verlassen und es muss erst das passieren und das passieren. Aber ich denke, dass jetzt die Zeit reif ist, weil wenn man mit deutschen Vertretern des Bundestages spricht, die Bereitschaft in Deutschland vom monetären Betrag her großartig draufzulegen, ist, glaube ich, kaum noch gegeben. Es wird zwar zurzeit an einem Ergänzungsprotokoll dieser Joint Declaration gearbeitet, und da gibt es 3 Punkte, die mir bekannt sind, die ich vielleicht kurz erwähnen kann, die auch äußerst relevant sind. Also die Dauer dieses Abkommens soll von 30 Jahren verkürzt werden, wahrscheinlich auf 10 Jahre. Ich persönlich würde auf 5 Jahre hoffen, weil dann könnte man nach 5 Jahren bilanzieren und sagen, was haben wir erreicht, was hätten wir besser machen können. Zweitens sollen die Vertreter der Opfergemeinschaften, die in der sogenannten Diaspora leben und nicht eingebunden sind in dem ersten Verhandlungskommen, die sollen mit einbezogen werden. Wie man das praktisch macht, ist sicherlich nochmal eine große Frage. Aber der dritte Punkt wäre dann, dass eine sogenannte Bi-National Commission zwischen Namibia und Deutschland, zwischen den beiden Staatschefs 1 oder 2 Mal im Jahr stattfindet, wo man halt Gemeinsamkeiten weiter ausbaut, so ein Mini-Gipfeltreffen. Also das ist mir bekannt. Ich denke auch, dass man in Deutschland ja auch eine veränderte politische Demografie hat, die man ja auch nicht außer Acht lassen kann. Wir hatten ja gesehen im deutschen Fernsehen hier, dass letztes Jahr, glaube ich, im November die Etatkürzung, die Schuldenbremse kritisiert wurde oder eingeschränkt wurde und dass da 60 Milliarden gestrichen wurden. So, das ist keine Drohung. Aber auch in Deutschland, denke ich, sind die Gegebenheiten für weitaus verbesserte Konditionen des jetzigen Versöhnungsabkommens nicht unbedingt gegeben. Und da hoffe ich ganz stark auf ein starkes Maß an Realpolitik und auf ein negotiated settlement, wie man so schön im Englischen sagen würde.
Also ein Ergebnis von Verhandlungen.
Ein Ergebnis von Verhandlungen, weil letztlich bringen doch alle Konflikte und alle Auseinandersetzungen bringen doch letztlich eine Lösung und die ist doch normalerweise auf dem Verhandlungsweg in der heutigen Zeit, sollte man meinen. Ob das vor der Wahl im November 24 stattfindet, da halte ich die Chancen, wenn Sie mich jetzt so persönlich fragen, für 50-50, aber dann hoffentlich nächstes Jahr vor September 25 vor der Bundestagswahl in Deutschland.
Das war Harald Hecht, Vorsitzender des Forums der Vereinigung der deutschsprachigen Namibia. Herr Hecht, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
NDR Kultur.